Ich freue mich, dass wir alle hier zusammen sind und dass wir heute das Wort Gottes betrachten können. Ganz herzlich willkommen auch denjenigen, die im Livestream zugeschaltet sind. Wir wollen heute über eine Fortsetzung aus dem 2. Timotheusbrief reden und dazu seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Schön, dass wir uns die Zeit nehmen konnten und es ist eine Zeit der Ruhe, die wir auch haben, dass wir uns hier zusammentreffen können und dann Gottes Wort in unseren Händen halten dürfen, aufschlagen dürfen und daraus profitieren dürfen, also unsere Schlüsse daraus ziehen. Und das ist nicht ganz selbstverständlich. Ich möchte zunächst einmal, bevor wir in die Auslegung gehen, in die Bibelbetrachtung gehen, mit uns zusammen beten. Stehen wir dazu auf. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir heute vor dir stehen dürfen und dass wir dein Wort nach wie vor in unseren Händen halten, dass wir aus deinem Wort Kraft schöpfen können, dass wir Wegweisung erfahren können, dass wir uns von deinem Wort neu herausfordern lassen können und motivieren lassen können, wie es weitergehen soll in unserem Leben, was wichtig ist und was weniger wichtig ist, was wir zu beachten haben, Herr. Und danke dir dafür auch, dass du den Apostel Paulus benutzt hast und heute noch benutzt durch dein Wort, dass wir verstehen können, worauf es eigentlich in unserem Leben ankommt und wie du Gemeinde dir vorstellst, wie die Zusammenarbeit in den verschiedenen Diensten in der Gemeinde auch vonstatten gehen kann. Wir laden dich ein in unsere Mitte, dass du uns heute dein Wort öffnest. Amen. Ja, wahrscheinlich merkt ihr schon, dass meine Stimme nicht so ganz ist wie sonst immer. Vor 2 Tagen hätte ich jetzt hier vorne nur ein paar Geräusche von mir geben können, da war die Stimme ganz weg. Aber mittlerweile ist sie schon fast wieder da. So ein leichtes, in der Stimme so ein leichtes Röcheln hört man vielleicht noch. Aber ich hoffe, dass es heute Abend noch ausreicht. Ja, das Thema, in dem wir uns befinden, also den Brief, in dem wir uns befinden, haben wir überschrieben mit letzte Worte. Und das sind tatsächlich die letzten Worte von Apostel Paulus, wahrscheinlich, also nicht die wirklich absolut letzten Worte, sondern der letzte Brief, den er schreibt an die Gemeinden, vermutlich geschrieben am Ende 67 nach Christus oder Anfang 68. Das kann man ziemlich genau lokalisieren. Auf jeden Fall muss es vor Juni 68 gewesen sein, weil dort nämlich der Kaiser Nero schon starb. Und wir wissen ja, dass Apostel Paulus unter ihm zu Tode kam. Von daher muss es vor Juni 68 gewesen sein. Eine Hinrichtung, wie sie nicht-römische Staatsbürger zu erwarten hatten, zum Beispiel durch Kreuzigung oder in der Arena den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, das hatte Apostel Paulus nicht zu erwarten, aber durchaus zum Beispiel eine ehrenvolle Exekutionsmethode war die Enthauptung für römische Bürger. Wir wissen nicht, wie Apostel Paulus zu Tode kam, wir wissen nur, dass er vermutlich eben vor 68 unter Kaiser Nero zu Tode kam. Und jetzt war es ihm ein Herzensanliegen, noch etwas weiterzugeben, was ihm ganz wichtig erschien. Er wollte die Diener in der Gemeinde vorbereiten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Mitglieder, also die ganze Gemeinde als solches, wollte er vorbereiten auf die Zeit nach seinem Abscheiden, wenn es ihn nicht mehr gab, wenn er also nicht mehr korrigieren, helfen konnte oder Rat geben konnte. Die Leiter sprach er an und sagte ihnen, wie sie sich zu verhalten haben und auch welche Gefahren für die Gemeinde, auf die Gemeinde also warteten. Und er sprach heute in dem Text, Vers 19, auch von Erkennungsmerkmalen wahrer Christen. Nicht jeder, der sagt, ich bin Christ, ist wirklich ein Christ. In der Bibel heißt es ja auch, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also nicht alle Namenschristen und die Erkennung ist ja nicht ganz einfach. Deshalb geht es Apostel Paulus um die Erkennungsmerkmale eines wahren Christen heute Abend in unserem Text. Weiter ging es ihm in den letzten Abenden, haben wir ja gehört, von der Treue bis ans Ende. Er sprach davon, dass wir durchaus untreu sein können, aber er bleibt treu. Gott bleibt treu. Er sprach von der Kampf- und Leidensbereitschaft, der Christen, der Nachfolge Jesu. Das war ihm ganz wichtig, dem Apostel Paulus. Und er sprach, letztes Mal haben wir auch davon gehört, von unnötigen Streitfragen. Also Fragen, die nur Streit aufwerfen, aber zu nichts Gutem nützlich sind. Und das nächste Mal wird er davon sprechen, vom Verfall der Frömmigkeit. Und heute, wie gesagt, über die Merkmale wahrer Christen und wie wir unser Leben in der Gemeinde miteinander gestalten können. Heutiger Abschnitt ist also 2. Timotheus 2, die Verse 19 bis 26. Und ich habe diese Verse überschrieben mit der Bezeichnung oder mit der Überschrift Staffelstabübergabe. Staffelstabübergabe. An die nächste Generation natürlich. Ne? Auch in unserer Gemeinde hat es eine gewisse Staffelstabübergabe bereits gegeben. Und zwar nicht nur in der Gemeindeleitung, der ich ja früher auch angehörte, sondern in allen Bereichen, ob das das Küchenteam ist, ob das Jungschar, Teenie, Jugendleitung. Jugendleitung hat, glaube ich, schon mehrmals gewechselt, sogar im Laufe unserer Gemeindezeit, also seit über 25 Jahren. Da gab es schon viele oder einige Jugendleiter, die dann quasi immer wieder durch neue ersetzt wurden. Und das ist auch gut so. Wir hatten bereits einige Staffelstabübergaben. Und wie ich der Jugend schon im Podcast gesagt habe, es ist mir total nicht bange, wenn ich daran denke, dass die Verantwortung jetzt in anderen Händen liegt. Und mir ist nicht bange, wenn ich daran denke, dass die Jugend, wie wir sie hier vorne sahen am Sonntag, dass sie dabei ist und es ihr Wunsch ist, den Herrn immer näher zu erkennen, immer deutlicher zu erkennen, den Herrn erkennen. Und wenn das so ist, dann ist mir nicht bange für die nächste Generation und darüber hinaus. Es kommt dann nur darauf an, wie ihr dann wieder die nachfolgende Generation heranzieht und wie ihr sie dann ausrüstet, damit sie ihren Dienst tun kann. Aber natürlich, es ist auch auf einiges hinzuweisen. Es gibt schon noch einige Gefahren oder vielleicht auch fehlende Erfahrung, die man so noch nicht hat als Mitarbeiter, wenn man jung anfängt. Und Timotheus war auch erst 35. Und da fehlen noch bestimmte Erkenntnisse vielleicht. Und so ist es auch bei Paulus. Paulus verabschiedet sich gleichsam von seinen Zuhörern oder von denen, denen er den Brief schreibt. Und er gibt nicht einfach nur das Lenkrad, wie in einem Fahrschulauto, das Lenkrad einfach an den nächsten Fahrschüler weiter und sagt, mach mal, fahr du jetzt mal, wir schauen mal, wie das wird. Der Fahrlehrer sitzt ja nebendran. Nein, das tut er nicht. Paulus sagt nicht einfach, du bist mal dran, hier das Lenkrad und auf geht's, sondern er weist auf einige Dinge hin, die zu beachten sind, die ganz wichtig sind. Und er verabschiedet sich gleichsam. Das sehen wir auch in den Versen davor. Er gibt einige wichtige Hinweise an Timotheus weiter, so nach dem Motto, oder vielleicht so verbal oder im übertragenen Sinne gesehen, Timotheus, mein lieber Bruder, darauf solltest du achten, darauf solltest du Wert legen. So in der Art und Weise müssen wir uns das vorstellen. Staffelstabübergabe an die nächste Generation. Der erste Punkt, Erkennungsmerkmale wahrer Gläubiger. Vers 19. Nun, vorher spricht er von einem geistlichen Kampf, von einer Leidensbereitschaft und vor Warnung vor unnützem Geschwätz. Von ungeistlichem, unnützen Geschwätz. Und nun geht es ihm darum, um die Frage, wer sind denn die wahren Gläubigen? Es behaupten ja viele, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es behaupten ja viele, Christen zu sein und sind aber doch nur dem Namen nach Christen. Das Erkennungsmerkmal, das Paulus uns hier gibt, ist ein zweifaches. Auf der einen Seite ein göttliches Erkennungsmerkmal, und auf der anderen Seite ein menschliches Erkennungsmerkmal. Aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Das göttliche Erkennungsmerkmal ist das Siegel. Er sagt hier, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Grund, Fundament und dieses Fundament hat dieses Siegel. Und jetzt kommt's, Doppelpunkt. Der Herr kennt die Seinen. Und dann kommt der zweite Punkt, das ist das Erkennungsmerkmal, da kommen wir gleich drauf, die menschliche Komponente. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Zunächst einmal geht er auf den Grund ein. Und er sagt nach 1. Korinther 3, Vers 11, wissen wir ja, ne, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und auf diesen tragfähigen Grund, auf dieses tragfähige Fundament, das unverändert der Herr der Gemeinde Jesus Christus ist, geht es jetzt darum, da aufzubauen. Auf dem Fundament muss gebaut werden. Aber wie es in 1. Korinther 3 auch heißt, es gibt ja verschiedene Baumaterialien. Da gibt es Gold, Silber, Edelsteine, auf der anderen Seite auch Holz, Heu und Stoppeln. Also vergängliches Material kontra Material, das von Dauer ist, das wertvoll ist. Und er sagt hier an der Stelle, das ist das Siegel, das göttliche Erkennungsmerkmal, das Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und das ist extrem wichtig. An dich jetzt ganz klar die Anwendung. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennt der Herr dich. Nun, es haben schon ein paar Leute vor uns gelebt, ja? Also die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte, sage ich mal. Das waren schon sehr, sehr viele, die er kennt, die Gott kennt, die Jesus kennt, der Herr der Gemeinde. Und es werden vielleicht noch ein paar nach uns kommen. Der Fakt ist aber, unzählbar ist die Schar derjenigen, die Jesus nachgefolgt sind. Aber er kennt jeden Einzelnen. Der Herr kennt die Seinen. Er kennt dich. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennt er dich, weil es sehr, sehr wertvoll ist, dass er dich eben kennt. Das ist etwas ganz Herausragendes, Wichtiges. Es ist ein Stein, ein Edelstein in seiner Hand. Und wir wissen ja, dass die Gemeinde sich aus lebendigen Steinen zusammensetzt, um das Große zu bilden, die Gemeinde Jesu Christi zu bilden, setzt sich die Gemeinde aus vielen lebendigen Steinen zusammen. Und jeder einzelne Stein hat einen Namen und den kennt er. Und wisst ihr was? Er kennt nicht nur deinen Namen, sondern er weiß auch genau, wie es dir heute vielleicht gerade geht. Er weiß, ob du gut drauf bist oder weniger gut drauf bist. Er weiß, ob du Sorgen hast oder nicht oder weniger Sorgen. Er weiß, ob du jetzt gerade einen Höhenrausch erlebst, wo du wirklich sagst, mir liegt fast alles zu Füßen. Oder ob du gerade deprimiert irgendwie in einer Kuhle bist und ganz tief unten. Er kennt dich. Der Herr kennt die Seinen. Das ist das Erkennungsmerkmal, das Siegel. Im Wilden Westen früher gab es ja, ich muss mal gerade einmal kurz. Im Wilden Westen gab es ja riesige Farmerherden, also Herden mit Rindern und so weiter, die dann halt extrem groß waren. Und die wurden manchmal zusammengetrieben, irgendwo hingefahren oder auf Züge verladen. Wenn die dann wieder entladen wurden, musste man die auseinander klamüsern. Man musste wissen, wem gehört denn das Tier? Dazu bekam es ein Brandzeichen, ein Siegel sozusagen. Aber ich will sagen, Brandzeichen wäre viel zu negativ. Denn Paulus spricht vom Brandzeichen auf dem Gewissen derjenigen, die Schlechtes eigentlich tun. Ja? Brandzeichen haben wir nicht, aber wir haben ein Pfandstück. Wir haben ein Pfandstück, das uns ausgehändigt wurde, das wir wieder einlösen können. Ein Pfand muss eingelöst werden, ja. Kennen wir von den Flaschen Wasser oder was wir da haben oder Colaflaschen. Das Pfandstück muss eingelöst werden, dann bekommt man etwas dafür wieder. Und das Pfandstück ist der Heilige Geist. Epheser 4, Vers 30 heißt das, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Da sehen wir wieder, die Versiegelung geschieht durch den Heiligen Geist. Oder in 2. Korinther 5, 5, da heißt es, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also da merken wir wieder, das Pfand das er uns gegeben hat. Das ist der Heilige Geist, den wir quasi am Ende unseres Lebens eintauschen werden gegen die Krone. Römer 8, Vers 14, da geht es darum, wie Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, wie sie handeln oder warum sie bestimmte Handlungen tun oder nicht tun. Da heißt es nämlich, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist, also der in uns wohnt, der bewegt uns. Und das ist ein Zeichen dafür, das ist ein Erkennungsmerkmal dafür, dass wir Gottes Kinder sind, weil wir das Unterpfand haben, weil wir das Siegel an uns haben. Vers 16, Römer 8, Vers 16, da heißt es, der Geist selbst, also der Heilige Geist, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn du Fragen hast oder Zweifel hast an deiner Heilsgewissheit, dann musst du einfach nur schauen, hast du Zeugnis von dem Heiligen Geist? Gibt der Heilige Geist in dein Leben hinein Zeugnis, dass du sein Kind bist? Wirst du bewegt vom Heiligen Geist? Wenn das der Fall ist, dann hast du das Siegel. Die menschliche Komponente ist dann auch erfüllt. Die göttliche Komponente ist erfüllt. Er hat dich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und damit bist du Gottes Kind. Und jetzt kommen wir B zu der menschlichen Komponente, zum Erkennungsmerkmal. Und das ist gerechtes Handeln. Nun, was ist damit zu verstehen oder damit gemeint? Nun, hier heißt es gerechtes Handeln. Hier heißt es nicht gerechte Entscheidungen treffen oder gerechte Dinge weitergeben, also im Wort, sondern hier heißt gerecht handeln. Kein bloßes Lippenbekenntnis. Es gibt in unserer Welt so viele Friedensverträge, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Es sind Versprechen. Und da geht es um Gerechtigkeit. Aber es ist nirgendwo Gerechtigkeit. Schau dich mal um in unserem Land. Schau dich mal um auf unserer Welt. Da ist Gerechtigkeit ist absolutes Defizit. Absolut ungerecht ist das, was wir vor Augen sehen. Und das nächste Mal werden wir ja deutlich auch noch erkennen, die Merkmale der Endzeit, wie die Menschen sich selbst nur sehen im Mittelpunkt. Hier geht es darum, das Erkennungsmerkmal eines Christen soll sein, ein gerechtes Handeln. Kein Lippenbekenntnis, sondern ein wirkliches, reelles Handeln. Sonst sind wir Namenschristen. Wir können viel erzählen. Also Leute, die in die großen Kirchen unseres Landes gehen, sie alle haben Bekenntnisse. Die evangelische Kirche, die katholische Kirche, alle anderen Kirchen haben Bekenntnisse. Nur wenn du sie fragst, ich habe mit einem Pastor gesprochen, einem evangelischen Pastor, ob er zu dem Bekenntnis steht, dass er da jeden Sonntag rezitiert, dann sagt er, nee, da habe ich ein Problem mit. Sola Scriptura, nur die Schrift, nur Christus, da habe ich ein Problem mit. Das ist dann ein Namenschrist. Es ist nicht das Erkennungsmerkmal. Weil reden kann jeder, ein Bekenntnis ablegen kann jeder, aber gerecht handeln, darauf kommt es an. Und Gerechtigkeit ist ja schließlich ein Wesensmerkmal Gottes. Gott ist durch und durch gerecht. Selig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn, wie heißt es da in der Bergpredigt, sie sollen satt werden. Sie werden satt. Es wird Gerechtigkeit geben. Nicht hier, nicht auf dieser Welt, aber es wird Gerechtigkeit geben. Sie sollen satt werden. Warum? Weil da, wo wir hinwollen, bei Gott, Gott ist gerecht. Gott ist durch und durch gerecht. Das ist eines seiner Wesensmerkmale. Sonst würde unsere ganze Theologie irgendwo zusammenbrechen. Heute sehen wir etwas ganz anderes in unserer Welt. Wir sehen einen Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit, aber das nächste Mal mehr. Da kommen aber manchmal, wenn man ein Zeugnis gibt, kommen dann Arbeitskollegen und sagen dann, ja, was ist denn mit der Gewalt im Christentum? So pazifistisch ist das Christentum ja auch nicht. Da gab es ja viele Jahrhunderte vor uns die Kreuzzüge. Dann gab es im Mittelalter die Inquisition, Hexenverbrennung und so weiter. Und ich füge noch dazu, Und heute gibt es die Abtreibung, wo menschliches Leben, lebensfähiges Kind abgetrieben wird, getötet wird. Also das ist Mord, nichts anderes. Und ich denke nur, ja, Gewalt im Christentum? Ist das so? Dieser Vers gibt aber ein Gütesiegel drauf, wer ein Kind Gottes ist und wer nicht. Nicht alle, die damals, nicht diejenigen, die damals dabei waren und gesagt haben, wir wollen das Königreich auf Erden aufrichten und nach Palästina gefahren sind, also nach Israel, heutigem Israel, und da die Kreuzzüge durchgeführt haben. Das waren keine Christen, das waren Namenschristen. Und viele andere Dinge, die im Namen des Christentums geschehen sind, sind absolut nicht auf christlichem Boden, nicht auf dem Fundament der Heiligen Schrift. Nein, diese Leute gehörten nicht dazu und sie gehören nicht dazu, denn sie tun ja gerade die Ungerechtigkeit. Und das ist ja gerade das, was wir nicht tun sollen. Ein Merkmal des wahren Christen ist gerechtes, also Verhalten, zumindest der Versuch, gerecht zu sein. Nein, denn diese Leute, die das tun oder getan haben, standen auch nicht auf der Verfassung des Wortes Gottes. Jedes Land hat seine Verfassung. Wir haben ein Grundgesetz. Und genauso hat auch die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi, hat auch ihre Verfassung. Was nicht vom Wort Gottes gedeckt ist, das ist auch nicht christlich. Und wenn jemand etwas tut, wie die Kreuzritter damals 1100 nach Christus, was absolut gegen die Bibel spricht, dann hat das nichts mit Christentum zu tun. Dann sind das Namenschristen, aber mehr auch nicht. Nein, der Herr kennt die Seinen, haben wir gesehen oder gehört. Und er weiß ganz genau, wer ein Christ ist und wer nicht. Aber wir sollen es auch verstehen und lernen, damit wir nicht falsche Leute als Christen erkennen oder sie so werten. Wichtig ist hier zu sehen noch einmal, es ist kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern es ist eine klare Distanzierung von der Ungerechtigkeit. Hier heißt es lasse ab, lass los, wenn du ungerecht handelst. Sonst kannst du kein Christ sein. Lass los, lasse ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Punkt. Wenn das nicht entsprechend ist, dann habe ich ein Problem, wie alle. Und wichtig ist, es wird sowieso sichtbar. Ob wir Namenschristen sind oder nur Mitläufer sind, das wird sichtbar. Das wird meistens ganz schnell sichtbar, wenn man Leute ermahnt und sie etwas anderes tun und sich nicht warnen lassen, dann stellt man auf einmal in Kürze fest, das war eine Ente, das war kein Christ. Denn Gott kennt die Seinen und Gott stellt sich auch dazu. Ich meine jetzt nicht, dass wir nicht alle fallen können und falsch handeln können einmal, aber wir müssen dann Buße tun, das gehört dazu. Der zweite Punkt, brauchbarer und unbrauchbarer Diener Jesu Christi, Verse 20 bis 21. Paulus sagt, Timotheus, du musst genau prüfen, mit wem du zusammenarbeiten willst oder kannst, damit dein Dienst brauchbar bleibt. Und da heißt es, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Geheiligt für den Hausherrn, brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Paulus gebraucht hier ein Bild, das wir uns sehr gut vorstellen können. In einem großen Haus, in unserem Hausstand sind ja viele Gefäße. Und das war damals auch nicht anders. Da gab es ein großes Haus und das ist wohl im übertragenen Sinne die gesamte Christenheit, also die echten, aber auch die Namenschristen. Aber ich denke, auch genauso ist es da die Ortsgemeinde als solches. Denn Leute wie Hymenäus und Philetus und Wölfe im Schafspelz, von denen Paulus an anderer Stelle spricht, die sind ja auch in der Gemeinde gewesen. Aber sie waren in der Gemeinde, aber sie waren doch nicht von der Gemeinde. Also in einem großen Haus gibt es verschiedene Menschen, echte und auch Namenschristen. Deshalb gibt er uns vorher jetzt, hatte uns vorher in Vers 19 eine Unterscheidungsmöglichkeit gegeben. Was sind denn echte Christen und was sind nicht echte Christen? Dann die Materialien. Hier wird beschrieben, dass es goldene, silberne, aber auch hölzerne und irdene, also aus Ton Gefäße gibt. Es gibt wertvolle und es gibt weniger wertvolle Materialien. Das heißt, mit anderen Worten, ein Dienst, der wertvoll ist in den Augen unseres Herrn und ein Dienst, der vielleicht weniger wertvoll ist. Damit meine ich nicht, ob der hier vorne predigt oder die Toilette putzt. Das ist garantiert genauso wertvoll, wie das hier vorne stehen. Es ist die Frage der Treue, die dahinter steht. Das ist die Frage, ob es wertvoll ist oder nicht wertvoller Dienst ist. Und dann geht es darum, um den Gebrauch der Gefäße. Die einen zu ehrenvollem und die anderen zu unehrenvollem Gebrauch. Das heißt, man könnte auch sagen, die einen sind zum Segen da, damit andere aufgebaut werden und die anderen sind zum Fluch da. Also das Gegenteil von Segen. Und nicht zuletzt auch das Schicksal der Gefäße. Nun, was meine ich damit? Gefäße aus Holz, die wurden irgendwann mal, wenn sie unansehnlich waren, einfach ins Feuer geworfen, verbrannt. Ton wurde zertreten. Aber Gold und Silber doch nicht. Da ist doch das Material so wertvoll, ganz egal, welche Form es hatte. Ob das noch immer ein Kerzenständer ist, ohne Beulen und ohne irgendwelche kleinen Schramm am Kerzenständer, der aus Gold war. Gold ist Gold und war wertvoll und ist wertvoll. Und das ist wohl auch ein Hinweis darauf, dass unser Dienst unterschiedlich wertvoll sein kann. Und Paulus sagt, Timotheus, achte darauf, mit wem du dich da einlässt. Gefäße, also wörtlich Gerätschaften oder Werkzeuge, sind Menschen. An der Stelle Gefäße in der Gemeinde. Wertvolles Material wird zum Gebrauch geheiligt, wie im Tempel. Da wurden ja auch Geräte geheiligt für den Dienst im Tempel. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man, also ein Mensch kann sich heiligen, ja, kann versuchen, heilig zu sein, heilig zu werden, heilig zu leben. Aber wie kann ein Gerät geheiligt werden? Nun, geheiligt im Sinne ist hier gemeint, geheiligt im Sinne von abgesondert, dafür prädestiniert, dafür gemacht, dass man diesen Zweck damit erfüllt. Und im Tempel gab es verschiedene Gerätschaften, die für einen ganz bestimmten Zweck gemacht wurden. Und sie wurden also geheiligt, abgesondert für diesen Zweck. Und genauso ist es hier. Wir sollen Abgesonderte sein, wir sollen geheiligt sein für den Dienst, in dem wir stehen, in dem der Timotheus stand. Ja. Und dann heißt es hier, von solchen Leuten reinigen sollen wir uns, also von Leuten, die halt nicht so wertvolles, die zum Beispiel hölzerne und irdische Gefäße sind, dann heißt es hier, wenn jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Jetzt stellt man sich die Frage, sollen wir uns wirklich reinigen von den Leuten? Sollen wir nichts mit ihnen zu tun haben oder wie ist das zu verstehen? Ich glaube nicht, dass wir nichts zu tun haben sollen, aber es kommt im Dienst darauf an, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir in eine Richtung gehen. Deshalb zum Beispiel auch nicht gläubig und ungläubig miteinander heiraten, damit nicht der eine nach da und der andere nach da zieht. Das kann nicht gut gehen. Und hier ist es genauso im übertragenen Sinne. Man soll sich von den Leuten reinigen. Das heißt, dann ist es möglich, wenn wir uns alle Nebensächlichkeiten entlasten, dass es möglich ist, einen ehrenvollen, einen gesegneten, einen geheiligten Dienst zu tun. Einen gesegneten Dienst tun, das wollen wir sicherlich alle. Das heißt im Grunde genommen, dass wir Nebensache und Hauptsache unterscheiden lernen. Dass wir das trennen. Es gibt viele Dinge, die sind wichtig. Aber es gibt Dinge, die sind sehr wichtig. Und es kommt nicht auf das Wichtige an, sondern auf das Wichtigste an. Das ist eine kleine Unterscheidung und das ist ganz wichtig. Wovon wir uns auf jeden Fall trennen sollten, ist, sagt Paulus ja auch später, von allen Leuten, die Irrlehrer sind. da muss man sich trennen. Denn wenn ihr Lehrer in der Gemeinde blieben, dann würde es ein Super-GAU geben, also den größten anzunehmenden Unfall in einer Gemeinde, wenn ihr Lehrer in der Gemeinde bleiben dürften. Das darf auf keinen Fall sein. Und das geschieht vor allen Dingen dann, wenn man unnütze Fragen zur Hauptsache erklärt. Wenn man über unnütze Nebenfragen dann halt das Wichtigste zur Seite lässt und dann ständig nur in Streit kommt, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Das kann Thema Kleidung sein, das kann Thema Musik sein. Also es gibt so viele Themen in der Gemeinde, die man einfach hineinwerfen kann und da haben alle Leute eine andere Meinung. Und das kann zu Streit führen. Aber Paulus sagt, das sind nebensächliche Fragen, die dürfen nie Hauptsache werden. Wenn sie nämlich zur Hauptsache werden, dann führt es dahin, dass es irgendwann eine Irrlehre wird. Ein Beispiel, nicht mit einer Irrlehre, aber ein Beispiel vor circa 20 Jahren. Wir haben ja die Gemeinde von vor 27, 28 Jahren gegründet. Wir versuchten, so biblisch wie möglich zu handeln und auch konsequent zu sein. Wir haben also durchaus auch Gemeindezucht geübt und so weiter. Einige sahen das aber anders, vor allen Dingen darauf, wie man die Welt um sich herum erreichen kann. Und das kann man ja auch unterschiedliche Meinungen da haben. Und Nebenfragen wurden zu Hauptfragen. Damals war das Thema Musik sehr stark. Und das führte immer mehr zum Streit. Bis hin, dass einige uns, es waren nicht viele, aber einige uns verließen. Vor 20 Jahren, wie gesagt, ist schon lange her. Einer von denen, die uns verließen damals, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das könnt ihr ruhig hören, das ist kein Geheimnis dahinter. Einer schrieb mir eine E-Mail und schrieb da drin, in 10 Jahren wird es die FEBG Espelkamp nicht mehr geben, wenn ihr so weitermacht. Und ich muss sagen, wir haben uns sehr geprüft und das hat mich sehr getroffen. Ich dachte wirklich, sind wir so verkehrt? Da müssen wir ja aufpassen. Ja, wenn das so eintreten sollte, dass es uns in 10 Jahren nicht mehr geben sollte, sind wir noch biblisch. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich musste die Frage gar nicht beantworten, ob es uns noch gibt oder nicht. Gott hat diese Frage, diese Prophetie, diese falsche Prophetie beantwortet. Heute ist die Gemeinde fast doppelt so groß wie damals. Was ich damit sagen will, es kommt sehr darauf an, dass wir nicht Nebensache zur Hauptsache erklären. Aber das tun wir sehr häufig. Als Fazit zu diesem Punkt, Gott gebraucht ein Gefäß, wie er es möchte. Und er lässt sich da auch nicht reinreden. Nicht von mir, nicht von anderen, nicht von der heutigen Gemeindeleitung. Er lässt sich da nicht reinreden. Er gebraucht das Gefäß, wie er möchte. Denn er ist der Hausherr, so heißt das hier. Zu einem guten Gebrauch für den Hausherrn. Ein gutes Werk, das daraus werden kann. Und das tat er auch damals bei uns. Er baute die Gemeinde mit uns oder vielleicht sogar gegen uns, trotz uns, wie auch immer. Aber er baute die Gemeinde. Das ist klar. Entscheidend ist nur, dass wir bereit waren, uns korrigieren zu lassen. Und die Rahmenbedingungen, dafür sind wir verantwortlich. Punkt 3, Hinweise an Mitarbeiter. Hier hattest du den Eindruck, als ob der Paulus so einen Sprung hat. Auf einmal. Er spricht auf einmal von den Begierden der Jugend. Und man denkt, hallo, jetzt ging es doch um was ganz anderes. Aber ich glaube, es geht hier auch nicht nur um das biologische Alter, sondern es geht hier eigentlich um das Alter im Glauben. Also Verse 22 und 23. Und Timotheus war tatsächlich erst 35 Jahre alt ungefähr. Und er hatte das beste Alter, um sein Leben eigenständig aufzubauen. Also er wollte auch irgendwann mal eigenständig wahrscheinlich werden und das war auch gut. Er hätte eine Familie gründen können, er hätte Geld erwirtschaften können, Ansehen ausbauen, denn er war ja schon Gemeindeleiter in Ephesus. Also dem Timotheus lag einiges offen. Und ganz ehrlich, ich kann keine Sünde erkennen, wenn man heiratet oder wenn man in einer Gemeinde ein Vorsteher ist, ein Leiter der Gemeinde ist, ist keine Sünde. Es ist keine Sünde. Der Punkt ist nur, dass er vielleicht dann nicht so hätte dienen können wir wie Apostel Paulus. Apostel Paulus sagt das ihm ja auch. Er hätte ja auch eine Ehefrau mit sich führen können und hätte auch Kinder haben können. Aber darauf hat er verzichtet, um das Werk voranzubringen. Kann sein, dass das damit gemeint ist. Ich meine jedenfalls nicht nur, dass es dieser fleischliche sexuelle Aspekt ist. Gott möchte schon, dass wir uns voll und ganz für ihn einsetzen. Da müssen wir schon ganz klare Linie beachten, ganz klare Ausrichtung in unserem Leben beachten. Weil vieles andere dann vielleicht störend wirken würde, wenn wir noch dieser und jener Tätigkeit nachliefen. Verse 22 und 23, da heißt es, fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und jetzt kommt's, der nächste Aspekt, aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Hier geht es um die unheiligen Gelüste auf der einen Seite, so wie es gesagt wird, die Timotheus vom Dienst abhalten könnten. Und ich habe ja schon eben erwähnt, was es sein könnte. Auf der einen Seite sagt er, fliehe die Begierden der Jugend. Und auf der anderen Seite sagt er, jage aber nach. Das heißt, auf der einen Seite weglassen, auf der anderen Seite fokussiere dich darauf. Ganz wichtig. Ja, fokussiere dich darauf. Auf was soll er sich denn fokussieren? Da heißt es, jage aber nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Erkennungsmerkmal eines wahren Christen. So haben wir es ja eben gelesen in Vers 19. Das ist das Erkennungsmerkmal eines wahren Christen, die Gerechtigkeit. Wahre Christen sollen gerecht handeln, sollen gerecht leben. Jage aber nach, so heißt das hier, dem Glauben. Das ist der nächste Punkt. Der Glaube ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir Gott gefallen können. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es ja auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das geht gar nicht, ohne Glauben. Fehlender Glaube, also nicht glauben zu wollen, ist auch eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Weil wenn du nicht zum Glauben kommst, wie kann dir dann der Glaube helfen? Wie kann dich Jesus dann begnadigen, wenn du nicht glaubst, dass er es tun kann? Also der Unglaube ist im Grunde genommen fast die Mutter aller Sünden, könnte man es bezeichnen. Der fehlende Glaube. Lass uns nachjagen dem Glauben. Das ist die Voraussetzung, um Gott zu gefallen. Lass uns nachjagen der Liebe, so heißt es hier auch weiterhin. Ebenfalls ein Erkennungsmerkmal der Christen, vor allen Dingen für die Außenstehenden, die uns von der Seite beobachten. Na, da heißt es eben, dass wir, Johannes 13, Vers 35, dass man uns an der Liebe erkennen wird. An der Liebe erkennen wird. Und dann sollen wir nachjagen dem Frieden. Nun, Liebe und Frieden sind Wesensmerkmale Gottes. Beides sind Wesensmerkmale Gottes. Gott ist die Liebe. Und es heißt auch in 1. Korinther 14, 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Jetzt möchte man meinen, sondern der Ordnung. Nein, ist nicht. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das Gegenstück zu Unordnung ist nicht Ordnung, sondern das Gegenstück zu Unordnung ist Frieden. Und Gott schenkt uns Frieden. Gott ist Frieden und schenkt uns Frieden. Dem sollen wir nachjagen. Und zwar heißt es hier, mit allen, die diese Tugenden ausleben wollen. Also Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden. Man könnte es noch fortsetzen, da gibt es sicherlich noch andere Aspekte, die ganz wichtig wären zu betonen. Und zwar heißt es da, mit allen, die seinen Namen anrufen, also denen es darum geht, diese Tugenden auszuleben. Und dann heißt es hier, aber unnütze Fragen weise zurück. Das heißt, distanziere dich davon. Wenn möglich, sage ich mal, distanziere dich von der Frage, aber nicht gleich von der Person. Denn man kann sich ja auch als Person mal irren und kann eine dumme Frage vielleicht stellen, eine Frage, die wirklich nur zum Streit führt. Deshalb distanziere dich von der Frage und lass dich nicht auf endlose Diskussionen ein, aber distanziere dich nicht sofort von der Person. Unnütze Diskussionen sollen nicht zugelassen werden, so heißt das hier. Ja? Unnütze Fragen weise zurück. Nein, ab. Das will ich nicht hören. Oder das, darum geht es nicht in unserer Gemeinde. Um Gespräche schon. Um Gespräche schon. Aber sie müssen sinnvoll sein. Sie dürfen nicht sinnloses Geschwätz sein, so wie es ja in den anderen Versen davor geheißen hat. Warum? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Wir haben viel wichtigere Fragen und Antworten auf diese Fragen zu geben. Zum Beispiel, wie erfüllen wir den Missionsauftrag Jesu Christi? Wie sind wir ein Licht in der Stadt, in der wir sind, in der wir stehen als Gemeinde? Wie kann ich an meinem Arbeitsplatz ein Licht sein, ein Hinweisschild auf Christus sein? Das sind wichtige Fragen. Auf die kommt es an und nicht auf nebensächliche Fragen, die halt eben nur Streit erzeugen. Außerdem führt Streit oft, dazu, dass wir, dass eine Frage, die strittig gesehen werden kann, dass sie wirklich in der Gemeinde zum Streit führt. Und das sollen wir auf jeden Fall vermeiden. In der Seelsorge gibt es manchmal oder gab es in der Vergangenheit, kann ich mich sehr oft daran erinnern, das waren eigentlich keine Seelsorgegespräche, sondern es waren eigentlich ermahnende Gespräche. Dinge, wo du gesehen hast, da stimmt etwas nicht. Und wenn man dann Ermahnung ist übrigens ganz positiv, ermahnen heißt mahnen. Heißt mahnen, heißt erinnern, auf das Wichtige zu schauen. Ermahnen heißt nicht einen draufzugeben, sondern ermahnen heißt, auf das Wesentliche zu schauen. Rückbesinnung zu erzeugen, dass sich der andere nochmal überlegt, ja klar, das ist ja wichtiger. Ne? In den Gesprächen, die man manchmal geführt hat, da hörte sich das so toll an. Also mit Gott und mir ist alles in Ordnung. Also ich habe ein reines Gewissen. Mir geht's super. Also wir sind mit Gott, wir können durch dick und dünn gehen. Wir sind eine Meinung. Und manchmal hatte ich mir schon gedacht zwischendurch, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, der ermahnt werden soll? Eigentlich beschreibt der andere das so gut, der stellt das so positiv dar, so aufrichtig, dass er ist, dass ich fast das Gefühl hatte, ich müsste Buße tun. Ja, das ist durchaus auch sinnvoll, jedes Mal sich zu überlegen, ob man wirklich selber auch Buße tun sollte. Auch Älteste irren und auch Älteste müssen Buße tun, das ist gar keine Frage. Aber oft zeigte sich schon kurze Zeit nach dem Gespräch, dass was eigentlich wirklich dahinter stand. Man sah auf einmal Tendenzen, Abwanderungstendenzen, man sah auf einmal Sünde, die Überhand nahm und man brauchte gar nicht lange zu warten. Und dann hatte man das eigentlich nicht dem anderen beweisen müssen, kann ich sowieso nicht, ich kann ja nicht in das Herz eines anderen schauen, sondern man hat nur abwarten müssen und damit schon alles beantwortet. Dr. Roger Pugh, der war ja einmal bei uns, mehrmals eigentlich, aber einmal war er zu einer Bibelwoche bei uns und er lebte dann bei uns im Haus. Und er war in der Seelsorge auch am Vormittag halt hier in der Gemeinde. Man konnte mit ihm sprechen über verschiedene Dinge und sein Leben auch bereinigen und so weiter. Und dann kam er einmal ganz geschafft zum Mittagessen. Und ich fragte ihn, Roger, was ist los mit dir? Es scheint dir nicht gut zu gehen. Und er sagt, oh Albert, wenn du wüsstest, ich bin so deprimiert, ich bin so ausgelaugt. Da sage ich, was ist denn passiert? Ja, sagt er, es ist eine Person, die kommt schon das dritte Mal, am dritten Tag kam sie immer wieder in die Seelsorge, also in die Seelsorge in Anführungsstrichen, um sich mit ihm über Dinge auszutauschen, die absolut Nebensache sind. Und da war gar nichts, was er hätte helfen können. Er hatte sich, die Zeit wurde ihm nur gestohlen und da hat er seine Probleme damit gehabt. Und er fragte mich, er sagte zu mir, kennst du solche Leute? Sag ich, oh ja, ich kenne solche Leute. Dann sagte er zu mir, den Rat habe ich beherzigt, sein Rat an mich, wende dich ab, lass es nicht zu, dass solche Personen dich aussaugen. Aussaugen, wie eine Spinne, wenn sie etwas gefangen hat, aussaugt. In der Zeit, wenn ich mich damit beschäftige, da komme ich auf das Wesentliche gar nicht mehr zu sprechen, das ist quasi ausgeblendet. Und das ist damit gemeint. Wenn die Nebensache dich aussaugt und du nicht mehr zur Hauptsache kommen kannst. Der vierte Punkt, Hinweise an Seelsorger, Verse 24 bis 26. Und ich denke auch indirekt sind das auch Hinweise an uns, wie wir sein sollen. Da heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also wie sollen Seelsorger sein? Wie sollen auch Leiter der Gemeinde sein? Hier zunächst einmal, sie sollen sich, ich würde sagen mit meinen Worten, sie sollen sich nicht so persönlich so furchtbar ernst nehmen. Sie sollen auch nichts persönlich nehmen. Aber ich weiß, das ist unheimlich schwer. Wenn dir widersprochen wird, wenn du angefeindet wirst irgendwo und du weißt ganz genau, dass du im Rechten bist eigentlich und das Richtige lehrst, aber wenn das nicht so ankommt bei der anderen Seite und man dir widerstrebt, hier heißt es ja auch, die Widerspenstigen, und die gibt es in der Gemeinde immer wieder, wenn man das dann persönlich nimmt, dann kann es schnell dazu führen, dass ich ein Problem mit der Person bekomme. Aber klar, es ist schwer, diesen Widerspruch zu ertragen, aber es sollte so sein. Wir sollten es versuchen. Dabei müssen wir immer daran denken, dass auch Gottes Sohn Widerspruch ertragen musste. In Hebräer 12 heißt es, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Hey, wenn er sich als der Sündlose von Sündern hat widersprechen lassen, wie viel mehr dann wir? Wie viel mehr ist das dann von uns zu erwarten, dass wir uns auch widersprechen lassen? Aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan. Doch wenn wir an der Stelle nicht streitsüchtig sind, wie es da heißt, ja, dann können wir das Ganze retten dahingehend, dass der andere uns auch zuhört und dass wir vielleicht nicht durch einen hohen Pulsdruck auf einmal, den wir haben, oder Pulsschlag, wo wir richtig explodieren, der durch die Decke geht, wo wir dann ihn quasi konfrontieren und dann kein Gespräch mehr möglich ist. Der Herr der Gemeinde hat es ertragen, Widerspruch. Wie viel mehr sollten wir das ertragen? Denn auch wir irren ja auch täglich. Wie sollen wir nicht sein? Also wie sollen Seelsorger nicht sein? Sie sollen nicht streitsüchtig sein, so heißt das hier. Begründung, wir sind Knechte des Herrn. Hier heißt es, ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein. Denn Jesus selbst, der Herr, war geduldig und barmherzig. Warum sollen wir nicht streitsüchtig sein? Nun, manchmal scheint es so, als ob man manchmal mit jemandem wirklich mal Tacheles reden müsste. Dass man ihm mal richtig Bescheid sagen müsste, damit er es mal endlich mal, dass es ankommt auf der anderen Seite. Aber, ja genau, das war wahrscheinlich ein Zeichen, nein, so sollte es nicht sein. Es soll nicht so sein, denn das wäre verkehrt. Damit wäre der Weg der Umkehr für die Person, die ermahnt worden ist, wäre ja quasi verbaut. Der Weg der Umkehr würde ja verbaut sein, denn bei Streit schaltet der andere auf stur. Und dann kann man nichts mehr erreichen. Der Text sagt ja auch widerspenstig. Das heißt, da ist jemand, der wirklich dagegen sich sträubt, der will wieder das, was ihm gesagt wird, vorgehen. Also er ist widerspenstig dagegen. Er ist stur, auf stur geschaltet. Und das soll nicht sein. Denn wenn man unfreundlich ist, wenn man streitsüchtig ist, dann würde es dazu führen, dass der andere dann auf stur schaltet. Außerdem würden wir dann alle Brücken abreißen und könnten die Person ja auch gar nicht mehr erreichen. Und damit geben wir Gott nicht mehr die Möglichkeit, an ihm zu arbeiten. Denn wenn es noch einen Kontakt gibt, dann haben wir noch die Möglichkeit oder dann lassen wir Gott die Möglichkeit, an ihm zu arbeiten. Denn Gott, so wissen wir aus der Bibel, ist langmütig. Langmütig ist ein altes Wort, kann nicht jeder was mit anfangen. Langmütig heißt einfach nur ausdauernd. Also Gott hat so viel Ausdauer, Gott hat so viel Zeit auf dich verwendet, bis du endlich mal zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bist. Warum sollte es nicht bei dem anderen auch tun? Und das ist wichtig. Wir müssen Gott und seine Langmut, seine Ausdauer zum Arbeiten kommen lassen. Letzten Endes kommt ja die Buße, die Erkenntnis, die dann zur Erkenntnis der Wahrheit führt, die zur Umkehr führt und die zur Befreiung aus der Sünde führt, so wie wir es im Text lesen, kommt ja von Gott. Und seht mal, Sünde ist wie eine Droge. Und wenn jemand eine Droge genommen hat, dann ist er nicht ganz Herr seiner Sinne. Dann tut er Dinge, die er eigentlich gar nicht tun wollte. Aber weil er unter Drogen steht, deshalb macht er das. Und Sünde ist eine Droge. Und hier heißt es deshalb auch, damit er nüchtern werden kann und zu Gott kommt und Gott führt ihn dann in die Freiheit, aus der Schlinge des Teufels. Die Frage an uns, geben wir Menschen schnell auf? Sagen wir, aus dem wird sowieso nichts? Also ich sage es nicht wirklich, aber ich denke es vielleicht. Ja. Sagen wir, das wird sowieso nichts mehr? Geben wir Menschen schnell auf? Glauben wir nicht, dass Gott handeln kann? Ich meine, Gott hat so viel getan, auch in meinem Leben und in deinem Leben. Warum sollte er das nicht auch können? Und er kann handeln. Und die letzte Frage, die wir uns stellen, ist, wie sollen Seelsorger sein? Hier sind 4 Punkte angezogen. Freundlich gegen jedermann. Also da geht ein Gemeindeleiter und grinst alle an und ist super freundlich und ist gut drauf und das ist wohl damit gemeint, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, freundlich gegen jedermann bedeutet, dass wir bestimmten Leuten nicht aus dem Weg gehen. Hast du Leute, wo du sagst, da mache ich lieber einen großen Bogen drum? Warum eigentlich? Geh doch mal auf die Leute zu, auf den Mann oder auf die Frau und klär das, was zwischen euch ist. Dann könnte das doch eine Synergie ergeben in der Gemeinde, dass es wieder vorwärts gehen kann, weil du etwas bereinigt hast oder die Person es bereinigen konnte. Gib doch mal Gott die Möglichkeit, dass da Dinge bereinigt werden können. Dann heißt es hier, wie soll die Person sein, der Seelsorger? Sie sollen im Lehren geschickt sein. Nun, eine Lehrgabe ist wichtig. Das ist Voraussetzung, dass man in den Ältestendienst berufen werden kann. Die Lehrgabe. Denn wenn man lehren kann, dann referenzieren wir uns auf das Wort Gottes. Und dann geben wir nicht mehr unsere Meinung weiter, dann heißt es nicht mehr, ich denke, wir müssten so machen, sondern ich referenziere mich durch die Lehre auf das Wort Gottes und sage, das Wort Gottes sagt, wir müssen das tun. Und damit hat man eine ganz andere Grundlage. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich hier vorne stehe, wenn ich predige, fällt es mir viel leichter, als wenn ich zum Beispiel Gottesdienst leite. Da muss man spontan sein, da muss man das und jenes beachten und da muss man auch Worte finden und verbindende Worte finden und vielleicht auch mal seine Meinung weitersagen. Und da bist du immer so auf wackeligem Untergrund. Aber wenn du das Wort Gottes lehrst, wenn du sagst, hier steht's geschrieben, so what? Hast du noch Fragen? Ich meine, dann stehst du auf einem Fundament und das Fundament trägt. Also im Lehren geschickt. Außerdem, wenn man gut lehren kann, können wir die Wahrheit und die Lüge besser differenzieren. Manchmal ist ja die Unwahrheit knapp an der Wahrheit vorbei, ja? So knapp am Ziel vorbei. Und das ist das Schlimmste, Zielverfehlung, Sünde. Dann heißt es hier, der Böses ertragen kann. Die Frage ist nicht zuerst, ob wir Böses ertragen können, ob wir überhaupt bereit sind, es zuzulassen, dass einem Böses angetan wird. Und hier heißt es, der auch Böses ertragen kann. Hey, komm runter von deinem hohen Ross, komm runter, du hast jetzt hier noch keine Krone auf, das ist nicht deine Gemeinde, das habe ich mir immer wieder sagen müssen, das ist nicht meine Gemeinde, sondern das ist die Gemeinde des Herrn. Und wenn das die Gemeinde des Herrn ist, dann, ja, dann lass es mal so sein. Dann muss ich wohl das ertragen können, auch wenn Dinge manchmal waren, wo ich gesagt habe nur, okay, wie konnte man das nur tun? Dann heißt es hier, mit Sanftmut zurechtweisen. Es bedeutet hier nicht, die Wahrheit zu relativieren. Hier geht es schon darum, dass man zurechtweist, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch. Zurechtweisung ist ganz klar hier. Aber hier heißt es, mit Sanftmut zurechtweisen. Und dann setzt eine Lawine ein. Eine Lawine setzt sich in Bewegung. Gott arbeitet an einem Menschen, so heißt es hier im Text. Er schenkt Buße, ob Gott ihnen nicht Buße schenkt, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der nächste Schritt. Sie erkennen die Wahrheit und sie werden dadurch nüchtern und sie werden befreit aus der Schlinge des Teufels, zu dem sie das tun, verpflichtet sind, was sie ja bis dahin getan haben. In einem Sprichwort heißt es ja, der Ton macht die Musik. Und es ist tatsächlich so. Also ohne Töne gibt es keine Musik. Ne? Und der Ton macht die Musik auch im Miteinander, auch zwischen den Gemeindegliedern, auch zwischen der Leitung und der Gemeinde. Der Ton macht die Musik. Und das ist eine gute Zusammenfassung, eine Übertragung, jetzt sage ich mal, von dem, was Paulus eigentlich gemeint hat. In der Sache klipp und klar müssen wir sein, aber im Ton angenehm. Ich schließe daraus, lassen wir Gott Zeit zum Handeln. Und das habe ich oft erlebt. Gott greift ein. Und nach einer kurzen Zeit meistens hat sich das alles geregelt und man weiß ganz genau, auf welcher Seite man steht. Dinge beantworten sich oft von alleine. Man muss gar nicht erst Beweise antreten. Andererseits sollen wir auch Menschen, wo wir sehen, dass da etwas nicht stimmt, sollen wir sie in aller Liebe ermahnen. Ermahnen, das heißt mahnen, erinnern, auf Christus zu schauen. Und das ist das, worum es geht, was Paulus möchte, dass die Gemeindeleitung, dass die Seelsorge auch tun. In Sprüche 28, Vers 23 heißt es ja auch, und damit schließe ich, wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der freundlich tut. Es kommt nicht auf die Art und Weise an, ob wir jetzt freundlich tun, sondern dass wir in aller Liebe, aber konsequent auch bereit sind, auf Menschen einzugehen und sie zurechtzuweisen und dann hoffen, dass sich die Lawine in Bewegung setzt, dass Gott dann diese Menschen befreit, indem sie nüchtern werden und zur Freiheit gelangen können. Gott segne uns im Nachdenken über sein Wort. Amen. Ich glaube, jetzt entlasse ich auch die Leute, die in dem Livestream zugeschaltet sind und wünsche euch Gottes Segen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder nächsten Mittwoch dann Zeugnisabend haben. Genau. Gott segne euch.